Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Im zweiten Teil spreche ich mit Dr. Kauler darüber, warum diese Windkrafträder überhaupt krank machen. Wir schauen uns also konkret die Ursachen an. Und wir klären auch auf, warum bisher die Behörden vielleicht nichts entdeckt haben oder nichts entdecken wollten. Und seid sehr gespannt. Wir legen den Finger in die Wunde und ich wünsche euch jetzt viel Erfolg beim Vermehren der Erkenntnisse. Hallo, herzlich willkommen, Herr Dr. Kauler, zum zweiten Interview.
Hallo.
Ja, auf Wahre Gesundheit sprechen wir jetzt endlich darüber, was konkret die Ursachen sind, wodurch Menschen durch Windkraftanlagen krank werden. Es brennt uns unter den Nägeln, das jetzt endlich mal anzugehen. Was passiert da?
Gut, also ich denke, so ganz konkret wissen wir es noch nicht. Das heißt, es ist immer noch in der Diskussion. Vor allem ist die Diskussion bei den Behörden und beim Umweltbundesamt relativ einseitig und da werden diese Erkenntnisse eher abgeblockt. Auch wenn sie dort nachschauen und nachbohren und sie immer wieder feststellen, dass eigentlich doch auch große Unsicherheit zum Ausdruck gebracht wird. Es ist eigentlich eine politische Interpretation, die dann erfolgt, dass gesagt wird, ja, och, das macht doch gar nichts. Ja? Und wie es dann in der Öffentlichkeit noch weiter transportiert wird, obwohl es ja eigentlich eine große Unsicherheit dort besteht, auch von behördlicher Seite, das ist natürlich noch viel krasser. Ne? Also zu sagen, das spielt überhaupt keine Rolle. Und wir sind jetzt leider sogar an dem Punkt, dass diskutiert wird, die Abstände noch unter einen Kilometer zu machen, was sicherlich hochdramatisch ist und die Anzahl der Menschen, die daran erkranken und die Probleme entwickeln, deutlich steigen wird.
Und wir haben ja auch aus der Geschichte heraus ganz viele Beispiele von technologischen Dingen, die errichtet wurden, wo sich dann auch erst über die Jahrzehnte herausgestellt, wie gefährlich das eigentlich ist, was da alles passieren kann. Und da kann ich ehrlich gesagt das von den Behörden nicht nachvollziehen, dass die nicht einfach daraus gelernt haben und sagen, lasst uns doch erstmal das Ganze anschauen, ob es überhaupt sicher ist. Ja. Wird da vielleicht von der Politik her durch die grüne Brille nur geschaut?
Also ich würde es vielleicht anders beschreiben, wenn man sich vorstellen würde, die Windräder wären keine Windräder, sondern es wäre ein Medikament, was zugelassen würde und es stellen sich starke Nebenwirkungen heraus. Dann würde die Arzneimittelaufsichtsbehörde kommen, ist eine unabhängige Behörde und würde der Pharmaindustrie auf die Finger klopfen. Die Windräder, die haben ihre Nebenwirkungen, aber der Hersteller und der ideelle Gewinner von dem Ausbau der Windenergie, das ist die Politik. Die Politik will, dass das passiert. Und gleichzeitig ist die Politik, also das Umweltbundesamt, natürlich auch Kontrollbehörde. Das ist also ein massiver Interessenskonflikt, der nicht dazu führt, dass man hellhörig ist und die richtigen Konsequenzen zieht. Und die Leute, die dort sind, man denkt immer, es sind so viele Wissenschaftler, es sind so viele kompetente Leute, die da sitzen. Es ist eine Handvoll von Leuten, die auch noch unter dem politischen Druck stehen. Und
es geht ja auch um den Job. Ne?
Natürlich.
Also die Leute, die da sitzen, wenn die querschießen, dann werden die versetzt oder in Pension geschickt oder weiß der Teufel was.
Ja, also bei Behördenmitarbeitern ist es bekannt, dass einzelne Leute, die dort kritisch sich geäußert haben, die wurden halt irgendwo ganz ans hinterste Ende von Deutschland versetzt, wo sie eigentlich gar nicht hin wollten. Ja? Also man bekommt es zu spüren. Die sagen wir, demokratische, offene Meinungsäußerung in den Behörden, die ist völlig unterbunden. Aber es sind natürlich auch die Menschen, die wurden auch so erzogen in diese Richtung. Ne? Gut, also im Prinzip gibt es drei mögliche Krankheitsauslöser oder Transporteure, die Menschen krank machen, von der Windkraftanlage bis zur Wohnung, wo die Leute schlafen. unterschätzt wird, denke ich, der hörbare Schall. Es gibt eine Untersuchung vom Umweltbundesamt und da würde ich Sie bitten, die erste Folie mal einzublenden.
Ja.
Da steht halt hörbarer Schall. Da sehen wir ein Diagramm. Dieses Diagramm ist aus einem Text vom Umweltbundesamt, Modell zur Gesamtlärmbewertung. Kann man im Internet eingeben, kann man so raussuchen. Das ist auf Seite 76, dieses Diagramm. Was wird dort gemacht? Das ist so eine typische Untersuchung zur Lärmbelastung und zu den Grenzen der Lärmbelastung. Wie stellt man diese Grenzen fest? Man nimmt 100 Leute und setzt die in einen Raum. Dann gibt's, die kriegen Kopfhörer auf und man exponiert sie einem gewissen Lärm. Dieser Lärm hat natürlich auch eine gewisse Charakteristik. Die Reaktionen sind auch unterschiedlich, je nachdem, welche Art von Lärm es ist. Also eine Handkreissäge in der gleichen Lautstärke wird als wesentlich unangenehmer empfunden wie Vogelgezwitscher. Die Lautstärke wird langsam aufgedreht und den Leuten wird gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, stört euch, dann hebt die Hand. Deswegen, Sie sehen auf der Kurve, dass unten die Dezibel sind und oben in der senkrechten Achse ist die Zahl der Leute, die sagen, also das stört mich. In dem Fall ist es diese Qualität der starken Störung. Also man macht meistens, es stört mich stark. Es gibt Schlafstörungen, es gibt schwere Schlafstörungen. Weitere gesundheitsbeeinträchtigende Qualitäten werden in der Regel nicht berücksichtigt, obwohl es auch dort Untersuchungen gibt. Denn auch normaler Lärm kann Menschen krank machen und auch die Lebenszeit verkürzen. Das ist bekannt. Das Besondere an dieser Folie ist halt der Vergleich von Lärm von der Bahn, von der Straßen, also Verkehrslärm, Industrielärm, Luftverkehr und Windenergie. Das sieht man rechts, habe ich das nochmal hervorgehoben. Sie sehen, dass die Kurve der Störwirkung der Windenergie massiv stärker ansteigt als vom Luftverkehr, Industrie, Straße und Bahn. Tatsächlich ist es zum Beispiel so, dass die Bahn eigentlich sogar offiziell lauter sein darf in den Normen als zum Beispiel Verkehrslärm. Das nennt man Bahnbonus. Also die Bahn darf ein bisschen lauter sein, weil es einfach nicht so stark stört. Aber die Windenergie in diesem Diagramm, in diesem offiziellen Diagramm vom Umweltbundesamt, ist 10 bis 8 Mal störender, wird 10 bis 8 Mal störender empfunden bei gleicher Lautstärke als alle anderen Lärmquellen. Die müsste also quasi einen Malus bekommen. Das passiert aber nicht. Das heißt, Windenergie wird genauso bemessen, auch tags wie nachts, wie Verkehrslärm. Und die eingehaltenen Grenzwerte sind natürlich dadurch viel zu niedrig. Es ist auch ein Hinweis, also dieses Diagramm ist auch ein Hinweis darauf, dass vielleicht noch andere Dinge eine Rolle spielen als nur das hörbare Geräusch. Denn die Menschen sind ja offensichtlich Windenergielärm ausgesetzt worden und vielleicht ist dort halt auch Infraschall oder noch was anderes verborgen.
Was ist denn genau Infraschall?
Den hörbaren Schall, das ist uns klar, da gibt es tiefe und hohe Töne. Wenn wir am unteren Ende von den tiefen Tönen noch weiter nach unten gehen, dann können wir die Töne nicht mehr richtig differenzieren. Das ist dann nur noch ein tiefes Brummen. Es wird mehr empfunden und mehr wahrgenommen im Bauch, im ganzen Körper, als dass es gehört wird. Ja. Und es gibt so tiefe Töne, dass der Mensch sie gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Das heißt aber nicht, dass der Körper sie nicht doch wahrnehmen kann oder darauf reagieren kann. Die gesamten Regelungen zum Lärm beziehen sich eigentlich immer nur auf den hörbaren Lärm. Man hat aber den Infraschall jetzt einfach quasi gekapert und hat gesagt, also wir dehnen einfach diesen Bereich aus in Infraschall und wenden die gleichen Prinzipien an. Was aber absurd ist, weil ich meine, wenn ich etwas nicht hören kann, dann kann ich auch keine Beurteilung darüber abgeben, ob es mich stört. Also das ist...
Ja, ich meine, man kann ja jetzt beispielsweise Strahlung, die Uranstrahlung kann man jetzt ja auch nicht unbedingt sehen und sie stört doch ein bisschen.
Das ist quasi wie, ich könnte es direkt vergleichen mit dem sichtbaren Licht, also das, was wir sehen von der Helligkeit her, sagen, das ist uns jetzt zu hell, aber wenn Sie jetzt in die Gammastrahlenbereich reingehen, dann nehmen Sie nicht mehr wahr, weil Sie können von den Gammastrahlen umgebracht werden, ja. Aber so ist die Argumentation. Das, was nicht wahrgenommen wird, das kann auch nicht krank machen. Was natürlich völlig absurd ist. Das ist völlig absurd, aber das finden Sie immer noch. Das ist diese Argumentation, es ist außerhalb des Wahrnehmungsbereichs, deswegen ist es nicht, kann es nicht krank machen. Also so in Anführungszeichen primitiv ist eigentlich diese Argumentation vom Umweltbundesamt. Man hat das natürlich auf Druck ein bisschen auch erweitert. Man hat halt versucht, auch den Infraschall zu messen. Aber auch da kommt man wahrscheinlich nicht an die richtigen Ursachen. Infraschall ist immer noch Schall. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie Wellen auf dem Ozean. Es gibt die kleinen Wellen, die wir vielleicht noch hören. Und es gibt die großen, langen Wellen, die dann halt den Infraschall symbolisieren. Die gehen auch nach den gleichen Prinzipien wie halt der hörbare Schall, breiten sie sich aus. Das Besondere vom Infraschall ist natürlich, dass er kaum gedämpft wird über die große Entfernungen. Infraschall geht über Hindernisse einfach hinweg. Das heißt, wenn Sie eine Lärmschutzwand haben, das hindert nicht den Infraschall, der wird einfach drüber gebeugt. Das heißt, Sie haben hinterher.
Das ist wie ein Tsunami, der drüber fließt.
Den Vergleich mit einem Tsunami finde ich gut, aber den würde ich jetzt in dem Fall nicht benutzen. Es sind einfach, es sind Wellen. Das heißt, es ist ein Auf und Ab. Ein Tsunami ist ja nur eine einzelne Welle, ist ja ein einzelner Wusch, was vorankommt. Diese Wellen haben auch eine bestimmte Energie. Das liegt an der, die Energie, die quasi auch die Lautstärke ist, ist quasi der Höhenunterschied zwischen Wellenberg und Wellental. Das haben Sie beim Infraschall genauso. Infraschall durchdringt auch Scheiben, Hausdächer. Weil einfach die elastischen Elemente im Haus, also wie sagen wir, die Dachhaut oder die Fenster oder auch die Türen, die haben so viel Spiel in ihrem in der Gummidichtung, dass diese Druckänderung einfach nach innen weitergegeben wird. Also Sie können ja auch zum Beispiel im Inneren des Hauses den Luftdruck von draußen genauso messen. Hohe Töne werden eher gedämmt, aber tiefe Töne werden kaum gedämmt und im Infraschallbereich ist gar keine Dämmung mehr möglich. Also wenn Sie sich vor Infraschall schützen wollen, dann müssen Sie weggehen, dann müssen Sie die Entfernung vergrößern, weil auch da ist es, je größer die Entfernung, desto geringer die Intensität. Aber ansonsten ist zu Hause mit Schutzmaßnahmen gegen Infraschall nichts zu machen. Insbesondere das gesamte Hausdach, durch die große Dachfläche, das ist ja elastisch, das gibt einfach die Druckwelle nach innen weiter. Und kaum gedämpft.
Wow.
Jetzt zu dem, Aspekt, dass Infraschall vielleicht nicht die einzige oder nicht die Hauptursache ist. Es gibt ja diverse Untersuchungen vom Umweltbundesamt an Windrädern, an Windparks, wobei bei den Untersuchungen auffällt, es werden in der Regel keine Windgeschwindigkeiten über 8 Meter pro Sekunde gemessen. Also Lärmentwicklung über 8 Meter pro Sekunde, das ist eigentlich der bestenfalls der mittlere Arbeitsbereich der Windenergieanlagen. Windenergieanlagen, bringen Leistung, ihre maximale Leistung bei 12 Meter pro Sekunde. Das ist ein ganz ordentlicher Wind. Die können auch betrieben werden bis ungefähr 25 Meter pro Sekunde. Das ist schon Sturm, aber dann werden sie abgeregelt. Diese Untersuchungen zur Infraschallbelastung, gerade die überall zitierte LUBW-Studie, sie finden kaum einen Wert, der über 8 Meter pro Sekunde gemessen wurde. In der Regel ist das zwischen 5 und 6 Meter pro Sekunde. Das ist also ein laues Lüftchen.
Ja, wer hat das denn bitte entschieden, dass das so gemacht wird?
Es ist zwangsläufig so gemacht worden, weil sie bei höheren Windgeschwindigkeiten nicht mehr richtig messen können. Weil das Windgeräusch diese Messung so verfälscht, dass sie keine vernünftigen Werte bekommen, um Schall nachzuweisen. Vielleicht gehen wir eine Folie weiter. Also auf dieser Folie sehen Sie den Windvortex, the wake field, das heißt die Luftverwirbelungen, die geordneten Luftverwirbelungen hinter dem Windrad. Also ganz vorne ist das kleine Windrad und Sie sehen dort so Spiralen, die sich lösen und in der Mitte innen drin von diesem Ding ist auch nochmal eine Spirale. Diese Verwirbelungen sind sehr, ja, sehr langlebig. Sie können auf See, können Sie das bis 75 Kilometer nachweisen. Diese Luftverwirbelungen, also es ist ähnlich wie die Schleppwirbel vom Flugzeug. Die Flügel von den Windradrotoren sind ja auch ähnlich geformt wie Flugzeugflügel und haben auch ähnliche Dimensionen. Und wenn Sie sich anschauen, welche Geschwindigkeiten die Flügelspitzen erreichen, das ist 350 Stundenkilometer teilweise, kommen Sie auch in einen ähnlichen Geschwindigkeitsbereich wie Landegeschwindigkeiten von großen Flugzeugen.
Die müssen ja auch Abstand halten zueinander wegen diesen Verwirbelungen, das weiß man ja.
Diese Verwirbelungen sind so intensiv, dass sie mindestens 700 Meter Abstand halten müssen, sonst kann es zu Ermüdungsbrüchen an dem nachfolgenden Windrad kommen. Das heißt, dann bricht halt quasi der Flügel ab, ja. Das ist natürlich nicht besonders ökonomisch, deswegen versucht man das zu verhindern. Wobei vielfach werden Windparks ganz eng geplant, mit dem Wissen, dass sie dann wahrscheinlich in einem Prozess oder so auf ein, zwei Windräder dann verzichten können. Dann haben sie genau das, was sie haben wollen. Zuerst war es zu eng, ja, und dann haben sie, wenn sie gnädig nachgeben und dem Naturschutz quasi zwei Windräder opfern, dann haben sie doch noch genug, dass sie vollen Profit da haben. Flugzeugflügel, die Schleppwirbel sind bekannt geworden, ich denke, das ist vor vielleicht 20 Jahren gewesen. In Kelsterbach am Frankfurter Flughafen sind regelmäßig Dachziegel abgedeckt worden. Und die Anwohner haben immer gesagt, wenn die Flugzeuge da vorbeifliegen, das muss damit zusammenhängen. Das wurde bestritten von den Behörden. Haben sie dann doch nachgegeben. Diese Schleppwirbel von den, also Kelsterbach liegt 6 Kilometer von der Startbahn entfernt. Die Flugzeuge haben dort einige Höhe schon gehabt und an den Flugzeugtragflächen, an den Spitzen bilden sich diese Wirbel, diese Schleppwirbel, die so energiehaltig sind und auch so langlebig sind, dass sie Ziegel von den Hausdächern in 6 Kilometer Entfernung abgedeckt haben. Teilweise ist den Fußgängern, spielenden Kindern sind die Ziegel vor die Füße gefallen. Daraufhin hat der Frankfurter Flughafen vielen Hausbesitzern die Ziegel fixiert. Mhm. Das Gleiche haben Sie an jeder Rotorblattspitze von den Windrädern. Da haben Sie auch diesen Schleppwirbel. Dieser Schleppwirbel wird allerdings mit dem Wind verzogen. Dadurch kommt es zu diesem korkenzieherartigen Eindruck von diesen Schleppwirbeln. Das sind also drei ineinander verwobene einzelne Wirbel. Die Wirbel sind letztendlich Ausdruck von Druckunterschieden. Die Druckunterschiede würden sich ja ausgleichen. Also wenn wir einen hohen Luftdruck haben, einen niedrigen Luftdruck und die prallen aufeinander, dann kollabieren die und dann gibt es ein Schallereignis. Bei der Verwirbelung ist es so, dass durch die Zentrifugalkraft, also wenn die Luft abgelenkt wird, dass sie nicht frontal auf die von Hochdruck auf Tiefdruck aufeinander prallen, sondern abgelenkt werden, dann entsteht dieser Wirbel. Das heißt, außen ist ein höherer Luftdruck und innen ist ein niedriger Luftdruck. Diese Wirbel implodieren. Bei Flugzeugen ist es, wie gesagt, bekannt. Es gibt auch Untersuchungen darüber, dass die Schleppwirbel, wenn die auf den Boden treffen, Infraschallereignisse auslösen. Nicht nur Infraschall, sind auch alle möglichen Frequenzen dabei, aber ganz überwiegend auch im tieffrequenten Bereich. Ich meine, die kennen das ja letztendlich auch, wenn sie mal mit dem Paddelboot irgendwo gerudert sind und sie ziehen das Paddel durchs Wasser. Diese Wirbel, die da entstehen, die sind noch 20 Meter hinter ihnen, können sie noch sehen. Die werden zwar immer kleiner, aber die sind immer noch da. Also sie haben diese Schleppwirbel, die sich vorwärts bewegen und mit dem Wind verschleppt werden. Dann haben sie innen drin auch noch einen zentralen Wirbel, der auch verschleppt wird. Das löst sich nur ganz langsam auf. Das hat was mit der Vegetation zu tun, was drumherum ist, mit den Hindernissen, die im Weg sind. Das hat damit zu tun, ob nebendran auch noch andere Windräder stehen und natürlich auch mit der Windgeschwindigkeit und wie turbulent der Wind davor auch schon ist. Diese Wirbelschlepper, diese Fahne, die da hinten lang geht, die hat die Tendenz, immer zu Boden zu gehen. Weil die Windgeschwindigkeit wird ja am Boden am stärksten reduziert, weil dort ist am meisten im Weg. Und dann ist das quasi wie jemand, der stolpert, der fällt dann zum Boden. Ja? Also die obere Geschwindigkeit schiebt diese gesamte Wirbelschleppe nach unten. Diese Wirbelschleppen bei den Flugzeugen, wissen wir, da dürfen kleinere Flugzeuge nicht in Kilometer Abstand fliegen, weil die können vom Himmel runterfallen. Es dürfen auch keine Gleitschirmflieger jetzt in die Nähe von Windrädern kommen, die laufen, weil die Turbulenzen sind so stark, dass die auch kollabieren und vom Himmel fallen. Und diese Druckunterschiede dort sind auch so stark, dass Fledermäusen die Lungen platzen. Das heißt, Fledermäuse sterben nicht durch die Berührung an den Windrädern, sondern allein von den massiven Druckunterschieden, die dort entstehen. Dieses Feld von diesen Druckunterschieden wird, wie gesagt, mit dem Wind fortgetragen. Und dort, wo es zu Boden geht, dort wird nie gemessen. Dort steht kein Behördenmitarbeiter von der LUBW und misst dort den Infrastruktur.
Wo stehen die denn?
Die stehen erstmal nur bei geringen Windgeschwindigkeiten, ja, stehen die um diese Windräder herum.
In welchem Abstand ungefähr? Ja,
gut, die messen bis zu einem Kilometer, haben die schon gemessen. Aber diese Schleppwirbel gehen teilweise erst nach 2-3 Kilometern zu Boden.
Und das wissen die Kollegen nicht oder die Herren dort von der Behörde?
Na ja, gut, das sind...
Oder dürfen sie es nicht sehen, wollen sie es nicht sehen? Weil die sind doch bestimmt nicht so...
Also es wird nur in dem Bereich gesucht, wo sie streng angewiesen werden zu suchen. Und sie suchen auch nur streng danach, was ihnen vorgeworfen wird. Sie suchen halt nur nach Infraschall. Sie kommen nicht auf die eigene Idee zu überlegen, was könnte den Menschen krank machen, weil für sie gibt es gar keine kranken Menschen. Es ist einfach, sie sind so Scheuklappen besetzt, dass sie eigentlich diese Überlegungen gar nicht anstellen und behaupten, jeder, der diese Überlegungen anstellt, der ist politisch rechts außen und ein Verhinderer der Energiewende und jemand, der den Planeten den Bach runtergehen lassen will. Da sind zu viele Vorurteile. Also die Behörden und auch das Umweltbundesamt sucht nicht aktiv danach, warum Menschen krank werden können. Die Behörden und das Umweltbundesamt sucht aktiv danach, nachzuweisen, dass niemand krank werden kann. Das ist das Problem. Es ist ja auch nicht so, dass wir hundertprozentig wissen, dass das dieser Mechanismus ist. Aber es ist jedenfalls ein plausibler Mechanismus, denn Menschen werden definitiv krank. Ja, und das darf ich nicht ausblenden. Gut, und hier trifft halt auch gut das Beispiel des Tsunamis. Das, wonach immer geguckt wird, sind eigentlich diese Schallwellen, wo es auf und ab geht. Die haben eine geringe Energie im Vergleich zu einem Tsunami, wo sie auch eine Welle haben. Aber da schiebt eine Masse von Wasser, was dahinter steht, mit seiner gesamten Gewicht und Trägheit schiebt nach. Ähnlich ist das mit dem diese Vorstellung von den Luftdruckpulsen, die dort entstehen. Es ist eine wesentlich höhere Energie, als ich es messe, wenn ich sage, ich messe diese Welle in Form von Infraschall. Also, ja, verstehen Sie? Mag sein, dass sie dort einzelne Impulse im Infraschall messen, aber es ist eigentlich kein Schall, sondern es ist eigentlich dieser Luftdruck-Tsunami, der dort ankommt. Deswegen ist es eine falsche Bemessungsgrundlage. Also da ist sicherlich, wobei ich bin davon überzeugt, dass man bei der Windkraftindustrie durchaus weiß, dass es wesentlich schädlicher ist, als es zugegeben wird. Aber es ist ein großes Geschäft. Und es ist ja immer ein großer Konflikt zwischen den Interessen der Industrie und den Interessen der Gesundheit der Bevölkerung. Und die Gesundheit der Bevölkerung hat sehr oft dort das Nachsehen, leider. Und eigentlich müsste uns die Politik davor schützen. Die Politik hat aber die Windindustrie und die Energiewende in der Form, wie wir sie in Deutschland betreiben, als ihr ideologisches, allmächtiges Planetenretter-System gefunden. Und sie ist quasi ein ideeller Gewinner von dieser Geschichte und deswegen wollen sie daran nicht rütteln lassen. Wie gesagt, wenn...
Ja. Ich freue mich auch auf den dritten Teil, wo wir dann nochmal direkt darauf eingehen, ob es überhaupt sinnhaftig ist,
den Ausbau. Ja, aber auch da wird ja nicht drüber gesprochen. Es ist ja in unserer Gesellschaft, wir sind ja sehr einseitig geworden. Es ist ja kein demokratischer Ansatz da, offen Kritik anzunehmen, sondern
ergebnisoffen.
Und jeder, der Kritik äußert, der wird ja gleich in die rechte Ecke geschoben. Ich möchte nur anmerken, also mit der AfD habe ich nichts am Hut, auch wenn ich grauhaarig bin und einen weißen Bart habe und alt bin. Habe in meiner Praxis einen ganz hohen Ausländeranteil gehabt. Ich habe Muslime zählen zu meinem engsten Freundeskreis. Ich habe mit dem Völkischen überhaupt nichts am Hut. Ich würde mich politisch eher links einordnen, wenn da ein bisschen mehr Kritik in Bezug auf die Energiewende laut werden würde. Ja. Und ich weiß von ganz vielen Leuten, die das so kritisch sehen, die Energiewende kritisch sehen, die überhaupt nichts mit rechts am Hut haben und die eher enttäuschte Grünwähler sind und aus einem wirklich absolut neutralen politischen Bereich kommen. Aber es wird nicht geglaubt.
Man erlebt es ja immer so, wenn die Argumente der Gegenseite ausgehen, oft dann... Oder dann wird halt die Keule rausgeholt und das ist eine ganz billige Nummer, die leider noch funktioniert, weil die Leute sich nicht informieren. Ja. Aber dafür machen wir das Interview, um sozusagen da eine Balance zu schaffen oder zumindest die Möglichkeit einer anderen Informationsquelle zu
bieten. Das ist ganz wichtig, denke ich.
Die bis zu 1000 dokumentierten Krankheitsfälle eben, die höchstwahrscheinlich kausal genau mit diesem Phänomen zusammenhängen, das sind Patienten, die sind Menschen, die leiden und die sind nicht von der Hand zu weisen und denen müssen wir eine Stimme geben.
Die Menschen sind sogar für ihr Leben gezeichnet, die sind teilweise finanziell ruiniert. Vernichtet worden, ihr Leben ist vernichtet worden teilweise. Es ist hochdramatisch. Gut.
Ja. Die Ursachen, haben wir die Ursachen ausreichend beleuchtet im zweiten Teil?
Es ist sicherlich sehr hochkomplex. Es ist ja natürlich noch die Frage, was im Menschen passiert, wie das im Körper wahrgenommen, aufgenommen, verarbeitet wird. Es gibt wirklich eine Unzahl von Untersuchungen dazu. Ich denke, es führt aber ein bisschen zu weit. Auf jeden Fall ist die Sicherheit, die vorgegeben wird von den Behörden, dass das alles gesundheitlich unbedenklich sei, die ist nicht gegeben. In Bezug auf die Energiewende, jedes Einfamilienhaus wird sorgfältiger und nach strengeren Kriterien geplant als die Energiewende und das Aufstellen von Windrädern. Deutschland hätte eine sehr große Verantwortung bezüglich der Windenergie und der Gesundheit der Bevölkerung und kommt dem nicht nach. Ich denke, da kommen wir jetzt im dritten Teil vielleicht drauf, wie dramatisch das ist. Und natürlich gehört dazu ein Abwägungsprozess. Wenn wir wirklich den Planeten, wenn das der einzige Weg wäre, den Planeten vor der Klimakatastrophe zu retten, weil er sonst quasi verbrennen würde, dann würde man ja eventuell sagen, wir nehmen auch die gesundheitliche Beeinträchtigung von einzelnen Menschen hin. Aber das ist nicht so. Also man muss auch einen großen Abwägungsprozess machen dürfen. Wofür müssen die Menschen das Leiden hinnehmen? Wofür muss die Natur geschädigt werden? Steht das überhaupt in einer Relation zu dem, was an Nutzen da ist durch diese Maßnahmen? Und da sollten wir vielleicht im nächsten Teil drauf kommen.
Danke für den zweiten Teil, für die Erklärung der bisher bekannten Ursachen. Und wir nähern uns ja auch nur der Wahrheit, aber immerhin trauen wir uns, darüber zu sprechen. Und vielen Dank für den zweiten Teil und ich freue mich auf den dritten Teil gleich. Danke.